Silke Loinstra. Lebendigkeit entfesseln. 8 Prinzipien für ein neues Arbeiten in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Gelesen von Nurcan Özdemir und Vlad Kiriak.
Schon mal was von New Work gehört? Dahinter steckt die Idee, dass die alten Vorstellungen von Arbeit überholt sind. Flache Hierarchien lösen allein herrschende Chefs ab. Die Arbeit wird gleichmäßig auf alle aufgeteilt und jede Angestellte darf kommen und gehen, wann sie will. Das sind spannende Ansätze. Aber sieht so die Zukunft unserer Arbeit aus? Für Silke Loinstra hat die New Work-Bewegung ein Problem. Sie ersetzt alte Regeln nur durch neue. Und wo Prozesse mit starken Vorgaben gelenkt werden, kann ein Unternehmen keine Lebendigkeit entwickeln. Denn auch hübsche Fesseln sind immer noch Fesseln. Statt Vorschriften aufzustellen, hat Loinstra deshalb 8 Prinzipien für eine neue Form der Arbeit entwickelt. In unseren Blinks stellen wir sie dir vor.
Blink Nummer 1. Alles bestimmen war gestern.
Boni sind gängige Mittel zur Motivation von Angestellten. Auch das Pharmaunternehmen, in dem Doris als Produktionsplanerin arbeitet, hatte sie eingeführt. Gezahlt wurden sie fürs Einhalten der von der Geschäftsführung vorgegebenen Pläne. Die Idee dahinter: die Kosten für Umplanungen verringern. Doch plötzlich stieg die Nachfrage nach Impfstoffen, während gleichzeitig ein Konkurrenzprodukt nicht lieferbar war. Zahlreiche Kunden meldeten sich mit dringenden Bestellungen, die waren in der Planung der Geschäftsführung aber nicht vorgesehen. Doris und ihre Kolleginnen standen nun vor der Wahl: die Kundenwünsche erfüllen und damit auf die Boni verzichten oder umplanen und die Extrazahlungen sausen lassen. Viele Kolleginnen entschieden sich für die Boni. Die Folge: die Kunden waren verstimmt und dem Unternehmen gingen deutlich höhere Umsätze flöten. Wie das Beispiel zeigt, können starre Vorgaben ziemlich schädlich sein. Doch woher kommt eigentlich der Drang, die internen Abläufe in Unternehmen möglichst genau zu planen? Die Idee ist eng mit dem Taylorismus verbunden, den der US-Amerikaner Frederick Winslow Taylor begründet hat. Im Zuge der Industrialisierung waren unzählige Unternehmen entstanden, die ihre Waren weitestgehend lokal verkauften. Durch den technischen Fortschritt Anfang des 20. Jahrhunderts sanken jedoch die Transportkosten. So eröffneten sich weltweit neue Märkte. Um Produkte möglichst effizient zu produzieren und zu vertreiben, erfand Taylor das Prinzip der Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen. Das bedeutet, Arbeitsabläufe möglichst genau zu planen und vorzuschreiben. Das ging auch lange gut. Doch im Zeitalter der Globalisierung sind die weltweiten Märkte deutlich stärker umkämpft. Kaum hat ein Unternehmen ein gutes Produkt entwickelt, kommt schon das nächste mit einem besseren auf den Markt. Deshalb müssen Firmen heute kreativer und vor allem flexibler wirtschaften. Dabei entpuppen sich starre Prozessvorgaben mehr und mehr als Fesseln, was auch die Angestellten immer stärker so empfinden. Im Taylorismus sind die Mitarbeitenden vor allem ein Produktionsfaktor. Sie führen klare Anweisungen in festgelegten Zeitrahmen aus. Zwar haben sich die Arbeitsbedingungen im globalen Norden seit der industriellen Revolution stetig verbessert, Platz für eigene Fantasie und ungewöhnliche Ideen gibt es aber ebenso selten wie eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zeitgemäß sieht anders aus.
Kurz gesagt: Prozesse detailliert zu steuern, war zwar lange Zeit ein erfolgreiches Geschäftsmodell, doch wachsende Märkte und selbstbewusste Angestellte verlangen nach neuen Formen des Arbeitens.
Es ist also an der Zeit, sich aus den Fesseln des Taylorismus zu lösen. Beginnen wir mit dem ersten Prinzip für ein neues Arbeiten.
Blink Nummer 2. Führen ohne zu führen.
Eine Veranstaltung voller Führungskräfte. Am Rednerpult steht Tabea. Sie ist Abteilungsleiterin eines DAX-Konzerns und spricht über neue Unternehmensstrukturen. Ihr Credo? Wir müssen die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Applaus von allen Seiten. Am Ende der Tagung gehen alle mit dem guten Gefühl nach Hause, etwas Neues über Führung gelernt zu haben. Doch Ändert sich wirklich etwas, wenn die Chefin ihre Angestellten ins Boot holt? So schön die Metapher klingt, wer jemanden zu sich ins Boot holt, macht auch klar, ich bin hier der Kapitän. Und der gibt die Route vor. Alle anderen arbeiten nur daran, dass sich das Boot in die gewünschte Richtung bewegt. So haben es auch Ronny Großjohann und Robert Harms zuerst versucht. Die beiden sind Produktionsplaner bei Siemens und arbeiten in einem Gasturbinenwerk in Berlin. Ein wichtiges Element von Gasturbinen sind die Brenner. Anstatt diese, wie sonst üblich, einzukaufen, schlugen die beiden vor, sie im eigenen Haus zu produzieren. Damit stießen sie beim Management auf offene Ohren. Sie bekamen ein Team an die Seite gestellt, inklusive Projektleitung und klaren Zeit- und Zielvorgaben. Nachdem die anfängliche Euphorie allerdings verflogen war, geriet das Team in eine Sackgasse. Das Budget und der technische sowie zeitliche Aufwand für das Vorhaben wollten einfach nicht zueinander passen. Doch statt das Projekt abzubrechen, wählten sie einen anderen Weg. Sie präsentierten ihr Problem, den teuren Zukauf von Brennern, der gesamten Fabrikbelegschaft und luden dazu ein, an Lösungsvorschlägen zu arbeiten. Was sie nicht taten, eine Richtung vorgeben oder Teams zusammenstellen. Die formierten sich von allein, und zwar aus ganz unterschiedlichen Abteilungen. Anschließend beschränkten sich die beiden darauf, bei Problemen als Berater zur Seite zu stehen. Obwohl der Prozess etwas chaotisch anlief, schafften es die Teams tatsächlich, eine effiziente Brennerproduktion zu entwickeln. Das Problem war also gelöst. Und nicht nur das. Die Stimmung in der Fabrik hatte sich geändert. Warum? Weil die Chefs nicht einfach ihr Boot ins Wasser gelassen und zum Mitfahren aufgerufen hatten. Vielmehr hatten sie viele kleine Segelboote bereitgestellt und ihre Mitarbeiter dazu eingeladen, den Kurs selbst zu bestimmen.
Das erste Prinzip lautet also, leise wirken. Führungskräfte sollten keine starren Vorgaben machen, sondern inspirierende Räume schaffen, in denen ihre Mitarbeiter sich entfalten können.
Schön und gut, denkst du jetzt vielleicht. Aber was, wenn es sich die Mitarbeiter lieber am Ufer bequem machen, statt loszusegeln? Dann solltet ihr über den Sinn eurer Tätigkeit sprechen.
Blink Nummer 3. Geht's eigentlich nur ums Geld?
Gewinne, Gewinne, Gewinne. Dafür sind sie doch da, die Unternehmen. Und alle, die für ein Unternehmen arbeiten, müssen sich in den Dienst des Profits stellen. Schließlich werden sie dafür bezahlt. Die Logik der Renditen und des Wachstums ist so allgegenwärtig, dass der Mensch dabei oft aus dem Sichtfeld gerät. Zeit, das zu ändern. Natürlich funktioniert kein Unternehmen, ohne Gewinne zu erzielen. Aber vielleicht sollten wir Gewinne eher wie unsere Atmung verstehen. Menschen leben nur, wenn sie atmen, aber sie leben nicht für das Atmen. Das wäre ziemlich öde. Genauso sterben Unternehmen ohne Gewinne. Aber Geld verdienen ist nicht ihr einziger Zweck. Gute Unternehmen bieten ihren Mitarbeiterinnen einen tieferen Sinn. Was im ersten Moment esoterisch klingen mag, ist für uns Menschen enorm wichtig. Wir suchen nach Tätigkeiten, mit denen wir uns verbinden können. Führen wir uns dafür ein Meeting vor Augen, das wir alle wohl schon mal so ähnlich erlebt haben. Eine klassische Präsentation nach dem ZDF-Prinzip. Zahlen, Daten, Fakten. Der Abteilungsleiter zeigt Tabellen, Diagramme und Prognosen. Alles sorgfältig aufbereitet und ziemlich abstrakt. Nachdem er die Zahlen präsentiert hat, stellt er die Frage, wer an einem Strategiewechsel mitarbeiten will. Die Hände bleiben unten. Genau das ist Christoph Kraller von der Südostbayernbahn passiert. Für ihn war das ein Schlüsselerlebnis. Er fragte sich, weshalb niemand seine Begeisterung teilte. Eine Woche später berief er ein erneutes Meeting ein. Diesmal begann er nicht mit Gewinnprognosen, sondern mit etwas anderem. Seiner Leidenschaft für die Bahn. Er sprach darüber, wofür er jeden Morgen zur Arbeit ging. Im Interview mit Silke Luinstra beschrieb eine der Anwesenden die Wirkung des Vortrags mit einem einzigen Wort. Wow! Am Ende des Meetings wollten zahlreiche Kollegen am Strategiewechsel mitarbeiten. Das Beispiel zeigt eins ganz deutlich. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, motiviert wesentlich stärker als nackte Zahlen. Um diesen Geist in einem Unternehmen zu entfalten, ist eine entscheidende Frage nötig. Wofür arbeite ich? Während auf die Fragen, warum oder wozu, häufig der Lebensunterhalt als Antwort genannt wird, regt ein Wofür dazu an, sich über das Geld hinaus Gedanken zum Sinn der eigenen Tätigkeit zu machen.
Unternehmen dienen nicht nur dem Profit. Deswegen besteht das zweite Prinzip darin, Sinn zu entfalten. Wenn Mitarbeiter wissen, wofür sie arbeiten, sind sie motivierter und oft auch produktiver.
Klingt ja fast so, als wären die Mitarbeiter die neuen Könige. Waren das nicht mal die Kundinnen?
Blink Nummer 4. Wohin mit der Krone?
Das Telefon der Hotline läutet und läutet, aber niemand geht ran. Zumindest nicht außerhalb der Servicezeiten von 9 bis 18 Uhr. Das Telefonsystem hat jedoch festgestellt, dass zahlreiche Anrufe früher eingehen und viele Kunden auch am späten Abend noch Fragen haben. Was macht also die Chefin? Sie weitet die Servicezeiten auf 8 bis 20 Uhr aus. Schließlich ist die Kundin doch Königin, oder? Was uns wie ein Leitspruch ins Hirn tätowiert zu sein scheint, hat oft Nachteile für die Belegschaft. Da wäre zum Beispiel der Mitarbeiter, der seine Tochter allein betreut und daher auf den Kindergarten angewiesen ist. Er bekommt mit den neuen Servicezeiten ein Problem, denn viele Kitas öffnen erst um 8. Wie er es trotzdem schaffen soll, pünktlich zum neuen Arbeitsbeginn da zu sein, gilt gemeinhin als Privatsache. Sein Problem, nicht das des Unternehmens. Doch wäre es nicht besser, wenn die Mitarbeiterinnen an erster Stelle kämen und danach die Kundinnen? Nicht unbedingt. So richtig es ist, die Bedürfnisse der Belegschaft nicht zu ignorieren, so gefährlich ist es, sie über alles andere zu stellen. Bei einem Workshop, den Lou Instra besucht hat, durften die Mitarbeiter Maßnahmen erarbeiten, um Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen. Dabei kamen schnell an die 40 Maßnahmen zusammen. Schließlich war die Belegschaft ja ausdrücklich ermutigt worden, Wünsche zu äußern. Als die Geschäftsleitung die Liste sah, kam sie gar nicht dazu, über einzelne Maßnahmen wie Homeoffice, Gleitzeit oder einen Wäscheservice nachzudenken. Die Liste war einfach so erschlagend lang, dass sie bei den Führungskräften eine unmittelbare Abwehrreaktion hervorrief, nach dem Motto: Ihr denkt wohl, ihr könnt euch alles erlauben. So wurde aus der Idee gemeinschaftlicher Entscheidungen schnell ein Gegeneinander, das die Stimmung im Unternehmen verschlechterte. Hier kann es wieder hilfreich sein, die Frage einmal umzuformulieren. Statt die Mitarbeitenden aufzufordern, sich etwas zu wünschen, ist es zielführender, sie zu fragen, was sie konkret brauchen, um zum Beispiel Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen. Oft beinhalten die Antworten dann wenige präzise Punkte und keine ellenlange Liste. Aber wer ist denn dann Königin? Richtig, niemand.
Denn das dritte Prinzip für neues Arbeiten heißt, Augenhöhe schaffen. Interessen sollten gemeinsam ausgehandelt und in Gleichklang gebracht werden.
Das erfordert Kompromisse und ist ein fortwährender Prozess. Apropos Prozesse, wie werden die eigentlich am besten gesteuert?
Blink Nummer 5. Das organisiert sich schon von selbst.
Unternehmen sind autopoietische Wesen. Moment, Auto was? Der etwas sperrige Begriff autopoietisch bedeutet so viel wie sich selbst organisierend. Doch was heißt das für Unternehmen? Sollen Geschäftsleitungen ihre Angestellten einfach machen lassen, was sie wollen? Ja und nein. Das Konzept der Autopoiesis stammt ursprünglich von den Biologen Umberto Maturana und Francisco Varela. Demnach ist jedes Lebewesen ein sich selbst organisierendes System. Ein einfaches Beispiel. Unser menschlicher Körper funktioniert von ganz allein, solange er gesund ist. Auch Unternehmen lassen sich nach diesem Prinzip denken. Lebendige Unternehmen brauchen keine fesselnden Strukturen. Heißt das, dass wir einfach alle Vorgaben und etablierten Prozesse über Bord werfen sollten? Das hätte immerhin zur Folge, dass sich das Unternehmen danach gänzlich selbst organisiert. Allerdings wäre das Chaos auch nicht fern. Deshalb sind Richtlinien notwendig, an denen sich alle orientieren können. Nehmen wir das Beispiel der Reisekosten. Meist gibt es hierfür klare finanzielle Regelungen. Dabei reizen viele Mitarbeitende gern den Höchstbetrag für Hotel- und Fahrtkosten aus. Gleichzeitig ärgern sie sich aber über die fehlende Flexibilität, die Buchungen oft umständlich macht. So war es auch in dem Unternehmen von Heiko. Deshalb hob er für eine 6-monatige Testphase alle Vorgaben auf und etablierte stattdessen die Leitlinie Reise intelligent. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Aus der Belegschaft beschwerte sich niemand mehr über unnötige Vorgaben, weil alle nun selbst entscheiden durften, wie sie reisen. Und zu Heikos Freude verringerten sich auch die Gesamtkosten. Da es nun keine Höchstbeträge mehr gab, wählten die Mitarbeitenden offenbar diejenigen Hotels und Verbindungen, mit denen sie zufrieden waren, nicht einfach nur die teuersten. Doch nicht immer funktioniert es so einfach. Die Geschäftsführung eines Hamburger Beratungsunternehmens beschloss, Boni gänzlich abzuschaffen. Ihr Gedanke? Boni verleiten zu egoistischem Handeln. Sie sind also Fesseln, die Teamwork verhindern. Allerdings hatten einige in der Firma die Boni als Anerkennung empfunden. Ohne sie suchten sie nur nach anderen Formen der Bestätigung. Und das entfachte einen Konkurrenzkampf. Jeder wollte besser dastehen als die anderen. Was lernen wir daraus? Wenn in einem Unternehmen bestehende Strukturen aufgelöst werden, kann das unvorhergesehene Folgen haben. Diese Folgen müssen genau beobachtet werden, um bei Problemen nachjustieren zu können.
Fassen wir die Prinzipien 4 und 5 zusammen. Lebendige Unternehmen organisieren sich selbst, brauchen dafür aber Leitlinien und ein waches Auge für die Auswirkungen von Veränderungen.
Und was heißt das nun konkret? Gibt es bewährte Modelle für die Selbstorganisation von Unternehmen?
Blink Nummer 6. Jede nach ihrer Fasson.
Holokratie, Teal Organizations, kollegiale Führung. So die klangvollen Namen einiger Methoden aus der New Work-Bewegung. Entstanden sind sie alle auf ähnliche Art. Ein Unternehmen hat neue Vorgehensweisen ausprobiert und aus denen, die funktionieren, ein Modell abgeleitet. Also einfach das Beste auswählen und zugreifen? Schauen wir uns die Holokratie des Unternehmers und Programmierers Brian Robertson an. Sein Modell vereint interessante Gedanken, beispielsweise, dass Führung nicht an einzelne Personen gebunden sei. Stattdessen wechsle die Rolle zwischen den Mitarbeitenden je nach Projekt und Problemstellung. Praktischerweise hat Robertson sein Modell wie in einem Kuchenrezept in einzelne Zutaten zerlegt. Da ist die Verlockung natürlich groß, dieses Rezept nachzubacken. Laut Robertson kann das allerdings nur gelingen, wenn keine Zutat weggelassen wird. Und da haben wir schon das Problem. Die Umsetzung lässt keinerlei Flexibilität zu. Sie muss alle Schritte beinhalten. Es handelt sich also um Vorgaben. Und wie wir bereits festgestellt haben, sind Vorgaben Fesseln für ein Unternehmen. Dann also lieber nichts von anderen abkupfern? Doch. Aber entgegen Robertsons Aufforderung sollte immer die Möglichkeit bestehen, Modelle anzupassen. Das hat zum Beispiel die Telekom mit der Holokratie getan. So übernahm sie etwa das Konzept der taktischen Meetings. Das machte zwar die Arbeitsprozesse effizienter, allerdings kam der Belegschaft das Zwischenmenschliche dabei zu kurz. Deswegen organisierte die Telekom zusätzliche Treffen, um sich über emotionale Belange auszutauschen. Werden lediglich einzelne Methoden übernommen, ohne die gesamte Unternehmensstruktur auf den Kopf zu stellen, spricht man von einem Workhack. Ein solcher Workhack könnte zum Beispiel sein, eine Retrospektive einzuführen. Das ist eine fest vereinbarte Zeit, in der die Mitarbeitenden dazu angehalten sind, über ihr eigenes Verhalten, die Teamarbeit, über Gelungenes und weniger Gelungenes nachzudenken. Auch einzelne Teams können solche Workhacks nur für sich einführen. Das hat den Vorteil, dass sie damit keine größeren Abläufe stören. Zudem werden andere Abteilungen vielleicht auf die Workhacks aufmerksam und erkennen deren Vorteile. Etwa, wenn sie merken, dass die Kolleginnen aus dem Team mit der Retrospektive plötzlich viel offener miteinander umgehen. Workhacks können also regelrecht ansteckend sein und so die Unternehmenskultur nach und nach verändern.
Das sechste Prinzip lautet: Bewährte Modelle können zwar eine Inspiration sein, aber am Ende muss jedes Unternehmen eine eigene, für sich passende Arbeitsweise finden.
Der Weg zu mehr Lebendigkeit ist für jedes Unternehmen ein Experiment. Was können Unternehmen tun, damit es gelingt?
Blink Nummer 7. Auf ins Ungewisse.
Wenn du darüber nachdenkst, dein Unternehmen oder deine Abteilung lebendiger zu organisieren, hast du vielleicht schon das Ergebnis vor Augen. Strahlende Mitarbeiter, die eigenständig Teams bilden und ihre Aufgaben voller Kreativität erledigen. So schön das auch klingt, diese Herangehensweise wäre unpassend. Denn wer in einem Unternehmen die Lebendigkeit entfesseln will, darf den Prozess nicht vom Ende her denken. Dann besteht nämlich die Gefahr, den Weg vorab zu beeinflussen. Lebendige Strukturen entstehen aber nur, wenn sich Unternehmen auf das Wagnis einlassen, nicht zu wissen, wie die Strukturen am Ende genau aussehen. 5 Elemente helfen, dass die Umgestaltung nicht in einer Sackgasse endet. Das erste Element ist uns schon in der Frage, wofür, begegnet. Ein Unternehmen und seine Mitarbeitenden sollten wissen, welche Werte sie vertreten und was sie besonders macht. Wer Leitbilder hat, kann sich nicht so leicht verirren. Das zweite Element ist die Freiwilligkeit. Nur wer Lust auf etwas Neues hat, sollte dabei helfen, bestehende Strukturen umzuwandeln. Denn ohne Elan fühlen sich Widerstände schnell unüberwindbar an. Die Initiative 1492@NBW löst das so. Zwar schlagen hier wie in den meisten Unternehmen Führungskräfte Arbeitsfelder vor, die sie für wichtig halten, doch statt einfach ein Team dafür zusammenzustellen, müssen sie ihre Anliegen vor der Belegschaft pitchen. Die Mitarbeitenden entscheiden dann selbst, wo sie mitmachen und wo nicht. Das dritte Element ist der richtige Augenblick. Woher du weißt, wann der gekommen ist? Da helfen dir nur Erfahrung und Intuition. Es ist ein bisschen wie das Reiten der perfekten Welle. Man spürt einfach, dass sie kommt. Dabei kannst du dich aber auch im letzten Moment noch irren. Das führt uns zu den Elementen 4 und 5: Toleranz und Reflexion. Bei Experimenten werden Fehler gemacht. Klar, dafür sind sie ja da. Eine Abteilungsleiterin kann zum Beispiel in alte Muster verfallen und mehr Ansagen machen, als eigentlich vereinbart war. Statt sie dafür zu verurteilen, sollten die Mitarbeitenden das Problem ohne Vorwürfe benennen. Etwa, indem sie nicht von einem Rückfall sprechen, sondern von einer Ehrenrunde. Rückfall klingt so, als hätte sich nichts verändert. Ehrenrunde hingegen nur nach einem kurzen Ausflug in die Vergangenheit.
Die skizzierten 5 Elemente helfen, im Veränderungsprozess auf Kurs zu bleiben. Denn das 7. Prinzip lautet, um Lebendigkeit zu entfesseln, müssen sich Unternehmen auf Experimente einlassen.
Tun sie das, entwickeln sie sich weiter. Und mit ihnen die Menschen, die im Unternehmen arbeiten.
Blink Nummer 8. Das Team in dir und um dich herum.
Stell dir vor, du bist eine Tischdecke und du liegst fein zusammengefaltet im Schrank. Okay, das ist zugegebenermaßen ein bisschen albern und wir sind hier ja nicht auf der Schauspielschule. Aber wenn wir Menschen mit Tischdecken vergleichen, können wir trotzdem etwas lernen. So wie eine Tischdecke nicht dafür da ist, im Schrank zu verstauben, wollen auch wir Menschen uns entfalten. Arbeiten wir aber in Unternehmen mit starren Vorgaben, ist das nicht möglich. Sie sind wie Schränke, in denen wir verkümmern. Nehmen wir jetzt mal an, in deinem Unternehmen wird die Schranktür plötzlich geöffnet und deine Chefin verkündet, dass alle mehr Freiheiten bekommen. Was kannst du tun, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Zunächst einmal solltest du dich selbst als Team mit unterschiedlichen Stimmen verstehen. Da sie sich mitunter widersprechen, ist es wichtig herauszufinden, was genau ihr jeweiliges Anliegen ist. So ist es zum Beispiel Michael gelungen, seinen Narzissmus in den Griff zu bekommen. In einem Workshop der Autorin erzählte er, dass er gern Applaus für die Umstrukturierung seiner Organisation einheimsen würde. Nur hat die Huldigung einzelner Helden in der neuen flachen Hierarchie natürlich keinen Platz. Michael hat seinen Wunsch nach Anerkennung trotzdem akzeptiert und seinem inneren Narzissten detailliert geschildert, was er alles für das Unternehmen getan hat. Außerdem hat sich Michaels Vernunftsstimme ins Gespräch eingemischt und darauf hingewiesen, dass auch andere an der Umgestaltung mitgewirkt haben. Auf diese Weise konnte Michael seine narzisstische Seite besänftigen. Mitunter werden die Stimmen aber auch richtig laut und äußern sich in körperlichen Signalen. Die solltest du keinesfalls ignorieren, denn gerade Krankheitssymptome wie Kopf- oder Bauchschmerzen wollen uns oft etwas mitteilen. Die Kunst besteht darin, in solchen Fällen in sich hineinzuhören und herauszufinden, wo der Schuh gerade drückt. Ist es die neue Aufgabenverteilung, die dir insgeheim ungerecht vorkommt? Oder stimmt etwas nicht damit, wie das Team kommuniziert? Was uns zu einem weiteren wichtigen Punkt bringt. Wer lernt, die eigenen Körpersignale zu lesen, wird auch besser erkennen, wenn es anderen im Team nicht so gut geht. Sobald du so etwas bemerkst, kannst du die Person darauf ansprechen und ihr könnt das Problem gemeinsam angehen. So entsteht Teamgeist.
Das achte Prinzip ist einfach. Unternehmen können nur dann lebendig werden, wenn sich die Menschen in ihnen persönlich weiterentwickeln.
Die Schranktür darf dann übrigens wieder geschlossen werden. Aber natürlich erst, wenn alle Tischdecken draußen sind.
Das war unser Ausflug in die Zukunft der Arbeit zu Silke Luinstras Buch Lebendigkeit entfesseln. Fragen wir zum Abschluss noch einmal. Wie sollen sich Unternehmen strukturieren und welche Arbeitsweise etablieren sie am besten, um eine vitale Unternehmenskultur zu schaffen? Die Antwort darauf lautet, es gibt keinen Königsweg. Denn jede Vorgabe wäre eine Fessel, die die Lebendigkeit einschränkt. Unternehmen müssen also eigene Wege finden, bei denen Leitsterne zur Orientierung dienen können. Ein besonderes Potenzial zum Leuchten haben interne Werte und klare Vorstellungen davon, welchen Sinn die Arbeit erfüllt. Aber wie auch immer der Umwandlungsprozess dann aussieht, bei allem sollte klar sein, ein Unternehmen lebt von seiner Belegschaft. Nur wenn die Menschen sich lebendig fühlen, kann auch das Unternehmen seine Lebendigkeit entfesseln. Wir hoffen jedenfalls, dass unsere Blinks dich ein bisschen lebendiger und entfesselter gemacht haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.